Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Die nachfolgende Episode ist eine Audiospur des Morning Matters, das wir am 14.02.2021 aufgezeichnet haben und das man natürlich bei uns auf dem YouTube-Kanal auch mit Bild sehen kann. In diesem Morning Matters geht es ausnahmsweise nicht darum, was bei Patrick und mir in den letzten Tagen so passiert ist, sondern ich habe Stefan interviewt rund um unser neues Rollenspiel Ironthorn, das im Moment in der Vorbestellung ist. Wie üblich wird es dazu auch noch eine eigene Podcast-Reihe geben, aber um einmal einen groben Überblick zu bekommen, ist diese Morning Matters-Episode ganz nützlich. Und da wir Morning Matters ja immer live aufzeichnen, kann es hier und da zu dem ein oder anderen Problem kommen. Unter anderem hatte ich hier mein Mikrofon nicht aufgestellt und das bedeutet, wir sind sehr schlecht gestartet zu diesem Morning Matters. So muss das sein. Das ist der Live-Aspekt des Ganzen. Mit mir dabei, zugeschaltet aus Dubai, ist Stefan. Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei mir auch live, aber das Mikro steht schon. Ja, in Dubai hat man ist die Zeitverschiebung
spielt. Ah, so sieht's aus. Ja, hervorragend. Ja. Wir wollen heute ein ganz besonderes Morning Matters machen. Und zwar werden wir einen Blick werfen auf ein neues Rollenspiel, was wir herausbringen werden und was im Laufe dieser in dieser Sendung oder kurz danach auch dann in der Vorbestellung landen wird. Nämlich ein Rollenspiel von Sean Tomkin, das sich Ironthorn nennt. Und Stefan, du bist natürlich der richtige Mann dafür, um das Ganze vorzustellen, denn du warst der Redakteur für das Ganze. Und du kannst ja mal in einem oder zwei Sätzen kurz den Elevator-Pitch loswerden. Was ist das für ein Spiel?
Ironthorn ist ein Low-Fantasy, Dark-Fantasy-Rollenspiel auf Powered by the Apocalypse Engine. In dem es darum geht, dass du als vom Schicksal getriebener Held oder Heldin durch die Eisenlande ziehst, einer wilden Halbinsel am Rande der bewohnten Welt und deine Eide erfüllen musst. Denn du hast dein Eid auf Eisen geschworen und damit bist du den Göttern selbst verpflichtet, diesen Eid zu erfüllen. Und wenn du das nicht tust, drohen schlimme Konsequenzen und dein Schicksal hängt davon ab, deinen Schwur zu halten oder bei dem Versuch, ihn zu halten, schlimme Dinge zu erleben und in dramatische Situationen zu kommen. Und ich sage nicht du und nicht ihr, denn Ironthorn ist dafür auch optimiert, ein Solospiel gespielt zu werden. Man kann es auch normal spielen. Normal, ja. Mit Gruppe und Spielleiter, wie man das kennt, aber da sprechen wir gleich drüber. Solospiel ist ein besonderer Kniff von Ironthorn und viele sozusagen, die Ironthorn lieben, lieben es wegen des sehr guten Solospiels.
Das ist auch ganz clever gemacht. Also du hattest ja gerade schon erwähnt, das ist im Grunde ein Spiel, was auf Apocalypse World so ein bisschen basiert, also diese Idee dahinter, auch mit den Spielzügen und so weiter. Aber es ist schon ein Schritt, vielleicht sogar zwei Schritte weiter. Ne? Also es entfernt sich immer weiter und weiter von der eigentlichen PBTA-Idee, greift die guten Aspekte auf und entwickelt die weiter. Und das fand ich sehr clever bei Ironthorn, denn die Würfelmechanik ist ein bisschen anders, das gucken wir uns vielleicht nachher nochmal an. Und die Möglichkeit, das alleine zu spielen, bringt eine neue Mechanik rein, nämlich das Orakel. Das hilft dann dabei, das Ganze nach vorne zu treiben, von der Erzählung her.
Absolut, ja. Ich erinnere mich daran, ich habe damals auf einem großen, führenden, einschlägigen Forum auf Englisch in einem Workshop gesehen, als Sean Tomkin seine erste Version von Ironthorn vorgestellt hat. Community-Feedback und so, die entwickelt hat. Und da eben noch stärker auf PBTA-Basis. Aber man kann sagen, Ironthorn ist sozusagen zweite Generation PBTA, wie also Blades in the Dark zum Beispiel ist. Und wir haben ja auch selbst schon darüber gesprochen, glaube ich. Also diese Art mit Spielzügen zu arbeiten, eignet sich ja eigentlich ideal auch für Solospiel. Weil das Spiel sagt dir dann entsprechend, wie es weitergeht und wie deine Szene sich entwickelt. Und die Orakel, die jetzt immer genannt werden, das ist eine sehr mächtige Sammlung an Zufallstabellen im Grunde, die dir Antworten auf die Fragen liefern, die dir sonst sich der Spielleiter ausdenken würde. Ne? Ja. Also da lässt sich einiges machen. Wir wollen nicht zu tief ins Detail gehen. Wir haben noch Material für verschiedene andere Videos. Aber da ist eindeutig etwas, was mich sehr beeindruckt hat, wo ich auch dachte, wir brauchen dieses Spiel auch ganz dringend.
Es ist grundsätzlich gut. Außerdem ist ja der der Fokus auf Solo-Rollenspiele gerade ganz hervorragend. Die Möglichkeit, über Online zu spielen, ist natürlich da. Ne? Also ich spiele ja auch relativ regelmäßig Dungeon Call Classics im Moment. Du hattest Mythos World Runde gehabt, was natürlich auch ganz gut funktioniert. Aber das Coole an dem Iron Swan ist eben, du kannst eben auch alleine spielen. Ne? Wenn dein Internet ausfällt, ist das durchaus machbar.
Ja, absolut.
Aber bevor wir zu der Mechanik kommen, lass uns mal ganz kurz ein paar Schritte zurückgehen und nochmal einen Blick werfen auf diese eisernen Eide, die du da schwören musst. Das ist ja eines der Grundideen von diesem Spiel, gemeinsam mit diesen verhängnisvollen Questen, denen du dann nachgehen musst. Was könnte denn einer dieser Eide sein?
Na, du kennst dich, Sean Tompkins sagt mal so, ja, alle Kurosawa-Filme und so waren eine Sache, eine Inspiration auch, neben dem Wikinger-Setting natürlich. Also du musst dir vorstellen, es ist eine Welt, in der ne, deine persönliche Ehre noch was zählt. Und der erste Eid, den dein Charakter hat, der entsteht aus einem einschneidenden Erlebnis. Es gibt ein Erlebnis, was dazu geführt hat, dass dein Charakter Eisen verschworen wird, wie das heißt. Das heißt, irgendwas ist passiert, dass du einen wirklich heiligen Eid geschworen hast, etwas zu tun. Vielleicht möchtest du schwören, vielleicht hast du geschworen, ich möchte meinen Vater rächen. Ne? Ich möchte, der wurde getötet von irgendwie Barbaren oder ich möchte meinen Vater rächen. Oder ich muss eine Heilung für mein Dorf finden, in dem eine Krankheit grassiert.
Ja. Ich oder hab gesehen, die Bestie von, weiß nicht, Rotheim töten oder sowas.
Genau.
Das ist dann mein Ziel, ja.
Ich möchte als erster über den Rand der Welt schauen.
Mhm.
Das wäre eine sehr epische Quest. Aber das sozusagen, am Anfang ist es eben ein einschneidendes Erlebnis, etwas ist passiert. Ne? Das ist so der Hintergrundstory, was ist passiert, dass du auf Abenteuer gegangen bist. Ne? Und das ist deine erste Quest. Und die ist in der Regel eine sehr schwierige Quest. Ne? Quest gibt es in verschiedenen Stufen, wie generell alle Schwierigkeiten in diesem Spiel. Gibt es in 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden gewissermaßen. Und deine erste Quest sollte eine große sein, denn das sozusagen ist die Story deines Charakters.
Aber dein Charakter beginnt ja nicht, wenn ich mal die DCC-Variante nutzen kann, als einfacher Bauer oder so. Der startet ja schon recht kompetent. Also du bist ja schon, wenn wir nochmal auf die Beispiele greifen, du bist ja schon der 13. Krieger oder so, ne? Oder einer der Truppe aus dem Film bzw. dem Buch der 13. Krieger. Oder du bist eben Beowulf in der Form. Vielleicht noch nicht ganz so episch, aber ein heranwachsender Beowulf.
Genau, also man beginnt bereits mit heldenhaften Charakteren. Ne? Da verliert Iron Thorn auch keine Zeit.
Mhm.
Es gibt jetzt auch keinen D&D-Power-Creep-Stufenaufstieg oder so. Es ist typisch wie bei PBTA mit den Stufenaufstiegen, also mit den Erfahrungen, die man gewinnt, erhöhen sich im Grunde die Optionen, die mein Charakter hat. Ich werde im Einzelnen, vielleicht bekomme ich einen bisschen höheren Bonus mal irgendwo. Aber im Grunde entwickelt sich der Charakter eben eher in die Breite weiter als in die Höhe. Aber ich fange eben daher schon kompetent an. Ich kann bereits von Anfang an mich großen Heldentaten stellen. Und sozusagen die Idee ist, während ich versuche, mein Hauptziel zu erreichen, meinem Hauptqueste nachzugehen, stoße ich eben auf andere neue Quests, also sozusagen, um dieses Ziel zu erreichen, ja, um diese Bestie zu töten, muss ich erst einen Fährtenleser überzeugen, mich dahin zu bringen. Und alle weigern sich, in den Wald zu gehen, denn es sind ja nicht verrückt. Ne? Und das ist dann eine kleinere Quest, die ist vielleicht nur lästig oder vielleicht möchte er, dass ich etwas Gefährliches für ihn tue. Das muss ich erst erledigen, bevor ich weiterkommen kann. Ne?
Es klingt ein bisschen wie beim Witcher. Das Computerspiel, ja.
Das war auch ist auch eine Inspiration. Also man hat dieses Quest-System auch von Skyrim oder Witcher. Das spielt damit rein. Also ich sehe, Patrick zeigt dir gerade den Charakterbogen. Ihr seht dann zentral auf dem Bogen diese grauen Felder, da tragt ihr eure Eide ein. Ja? Das ist ganz so im Mittelpunkt des Charakterbogens stehen diese Eide und die Kästchen darunter. Da trägt man die Fortschrittsleiste. Trägst du ein, wie weit du in dieser Quest gekommen bist. Und das Kluge ist aber, und das fand ich sehr cool, du musst nicht diese Questleiste füllen, damit du fertig wirst, sondern du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt versuchen, die Queste auf einen Schlag zu beenden. Das ist ein Spielzug. Ja?
Mhm.
Du kannst sagen, jetzt mache ich einen entscheidenden Schlag, jetzt stelle ich die Bestie oder ne, jetzt brauche ich das Heilmittel und jetzt versuche ich das zu beenden. Und dann, je nachdem, wie viele Punkte ich angesammelt habe, desto wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher wird der Wurf dann. Also es ist immer ein Risiko, eine Quest zu beenden. Sie kann eben auch schief gehen und dann entstehen neue Konsequenzen. Das fand ich sehr cool. Und dazu habe ich so eine Momentumsleiste, das ist auf der linken Seite. Das ist dann sozusagen mein Abenteuerfortschritt. Wie gut geht es mir? Wie gut komme ich voran? Wie viel Schwung habe ich in der Sache? Bin ich am Boden oder geht's gut? Und die hilft mir dann dabei, Questen eben auf einen Schlag zu beenden.
Ansonsten ist der Charakterbogen recht übersichtlich. Der Charakter definiert sich durch einige wenige Attribute vor allen Dingen.
Absolut. Ja, wir haben diese sozusagen PBTA-typisch fünf Attribute, die für verschiedene Arten des Handelns stehen, für Vorgehensweisen, für Stärken und Schwächen meinerseits. Also wir haben Geschick, wenn du schnell bist und im Fernkampf arbeiten willst. Wir haben vom Herz für die seelische Stärke und den Mut. Wir haben Eisen so für Härte und Nahkampf und Zähigkeit. Wir haben Schatten für alles, was heimlich ist oder verschlagen. Und wir haben Verstand für alles, was etwas mehr Klugheit und Aufmerksamkeit erfordert. Ja? Und es ist typischerweise, da habe ich Zahlenwerte drauf, sehr niedrige Zahlenwerte zwischen -1 und +3 oder so. Und die sind dann die Boni auf meine Würfe, die ich brauche. Was wir hier nicht sehen auf diesem Bogen, das sind die Ressourcenkarten. Du musst dir so vorstellen, ihr habt einen Charakterbogen und die zusätzlichen Ressourcen, zum Beispiel, ich bin sehr gut im Schwertkampf oder ich habe ein Reitpferd, was mir sehr treu zur Seite steht, oder ich bin in der Lage, einen bestimmten Zauber zu wirken. Ich kann die Runen werfen und damit weissagen. Das sind sozusagen Charakteroptionen, die als Module neben meinen Charakterbogen gelegt werden. Ja, wir werden die auch als Kartenspiel auch eben rausbringen. Man kann sich auch ausdrucken und eben woanders notieren. Aber sozusagen, die ist so ein bisschen wie in Schwere See, wo man ja auch so eine Rolle an seinen Charakterbogen dran geklemmt hat. Hier ist es noch ausgefeilt. Es gibt insgesamt 75 Optionen, aus denen ich wählen kann. Und die lege ich sozusagen neben meinen Charakterbogen und dadurch entsteht dann die Fähigkeiten, die ich habe. Die haben auch jeweils eigene Spielzüge jeweils da drauf und Möglichkeiten, diese Fähigkeiten auch mit Erfahrungspunkten zu steigern. Ja, ich habe am Anfang sozusagen einen Punkt auf Schwertkampf, dann gibt mir das diese Fähigkeit und ich kann weitere freischalten. Hat den netten Effekt, würde ich übrigens gerne machen, dass man es auch als Charaktererschaffungstool nutzen kann. Also du hast dieses Deck an 75 Karten und du sagst, okay, mein Charakter ist so, ziehe ich mal, okay, ich stelle fest, ich kämpfe mit einem Speer, ja, und ich bin ein Waldläufer irgendwie und ich stehe treu zu meinen Freunden. Da habe ich sozusagen zwei oder drei Karten, die mir dann schon helfen, diesen Charakter auszubauen.
Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, wie das eigentliche Spiel dann funktioniert, was ja dann auch eine sehr schöne Form von Improvisation ist, beziehungsweise du weißt überhaupt nicht, wo das hingeht. Dank des Orakels sind wirklich sehr viele Varianten dann drin, wenn du so einer Quest nachgehst und was dann so alles passieren kann. Ja. Das ist irgendwie ganz cool gemacht.
Genau, du kannst dich überraschen lassen. Und das gilt eben auch für die Spielleitung, wenn es eine gibt. Ja? Also diese Orakel sind nicht nur dazu da, mich im Solospiel oder Gruppenspiel, ich kann auch Koop spielen, wie es heißt, also setzen uns zu zweit, zu dritt zusammen und spielen quasi gegen das Spiel. Ja, wir haben also zwei, drei Charaktere, die arbeiten zusammen und sind zusammen auf einer Queste und dieses Orakel sagt uns eben, was passiert. Aber auch als Spielleitung kann ich irgendwie sagen, ja, ich weiß gerade nicht oder eigentlich ist es mir jetzt als Spielleitung sozusagen, bin ich mit beiden Situationen einverstanden oder ich weiß gerade nicht, was für ein NSC ist das oder wie wahrscheinlich ist es, dass es klappt. Ich möchte das nicht irgendwie frei entscheiden, sondern ich möchte sozusagen sagen, na, das ist unwahrscheinlich, aber ich lasse den Würfel entscheiden. Und das sind alles Möglichkeiten, das Orakel einzusetzen, um auch als Spielleitung sozusagen den Überraschungsfaktor, den Schicksalsfaktor auf diese Tabellen zu wälzen. Und die sind wirklich sehr klug gemacht, da steht einiges drin. Ich kombiniere auch zum Teil so Tabellen. Also ich stelle fest irgendwie, was ist die Motivation des Charakters? Dann stelle ich fest, Rache und Liebe. So, und ich sage, okay, dann darauf bastle ich mir dann was. Ja.
Das ist, im Grunde reiht sich das Ganze ja ein in unsere Idee von Spielen, ne? Also wenig Vorbereitung, schnell loslegen, auch für die Spielleitung, beziehungsweise wenn du es eben alleine oder kooperativ spielst, musst du eben sehr, sehr wenig nur vorbereiten. Und das Buch hat natürlich trotzdem irgendwie seine 280 Seiten, 284 Seiten waren es, glaube ich, ganz genau. Aber tatsächlich war es, glaube ich, als ich es gestern durchgeblättert habe, die ersten 28 Seiten erklären dir erstmal so das Grundkonzept und dann kannst du schon loslegen und der Rest sind vor allen Dingen viele Tabellen mit Ideen für Städtenamen, für Questen, für besondere Probleme, die in einem Dorf auftauchen oder sowas. Und das ist dann ein Nachschlagewerk.
Genau, das sind diese Orakel. Was ich im Buch auch drin habe, sind natürlich sozusagen Erklärungen, die mir helfen sollen, eine Idee davon zu bekommen, wie so ein Spiel aufgebaut ist. Und gerade wenn ich jetzt so Solo spiele, habe ich zum Beispiel oft das Gefühl, so, ja, dann hänge ich so ein bisschen allein in den Seilen. Und wenn mir keiner erklärt, wie spiele ich das, ist es auch ein bisschen schwierig. Und da nimmt Sean Tomkins auch die Leserin sehr gut an die Hand. Und gibt auch Beispiele. Es gibt ein ganz tolles Spielbeispiel, vielleicht das Beste, was ich bisher in einem Rollenspiel gesehen habe. Also es zieht sich über mehrere Seiten, wo wir sozusagen eine lange Szene ausspielen und einem Charakter folgen und immer eben unterbrochen mit, was für Würfel werden gerade geworfen, warum werden diese Entscheidungen jetzt getroffen, wie kommt man in der Erzählung jetzt an diesen Punkt und was müsste man jetzt machen. Das ist sehr, sehr gut. Also finde, das heißt, das nimmt mich auch stark an die Hand und hilft mir, diesen Erzählspielcharakter auch durchzusetzen, ja.
Das Ganze spielt ja in den sogenannten Eisenlanden. Und da ist meine erste Frage natürlich, wenn ich einen Blick aus dem Fenster werfe, dann haben wir ein bitterliches Schneechaos hier in Oberhausen. Und was würde ein Eisenländer bzw. eine Eisenländerin zu diesem Schnee sagen? Ist das etwas, was verlacht wird, oder ist das schon hartes Wetter?
Das kommt drauf an. Also es ist sicherlich nicht furchtbar ungewöhnlich. Die Eisenlande sind kalt, ja. Das heißt auch, sie liegen am Rand der bekannten Welt im nördlichen Ozean. Aber die Eisenlande sind nicht nur einfach eine gefrorene Brachland, wie das in Filmen in Skandinavien so ist, sondern es gibt auch da sehr verschiedene Regionen. Also der Süden hat eine sehr zerklüftete, windige Küste, ein sumpfiges Hinterland, da gibt es tiefe Wälder und die Zufluchten sozusagen. Das ist das kleine, tatsächlich fruchtbare Hügelland, in dem Menschen Zuflucht gefunden haben. Und dann gegen Norden wird es dann sozusagen in den Grenzlanden und später in der zerschmetterten Weite wird es dann, gebirgig und eisig. Also ich glaube, eine Inspiration, weil wenn man Island mal irgendwo Bilder von gesehen hat, ist man da schon auf dem richtigen Weg, in jedem Fall. Was allerdings ein Kniff ist, es sieht ja aus wie ein Wikingerspiel erstmal. Sehr stark. Ne? Also das ist auch eine ganz klare Inspiration, dass so diese typischen Runenwerfen und Holmgang-Duelle gewissermaßen, Leute schwören ständig Eide und es gibt Schwerter, Speere und Schilde und so. Aber man spielt keine Wikinger. Das muss man direkt mal sagen, ist kein Wikingerspiel, sondern die Eisenlande sind erst vor 2 Generationen besiedelt worden von Menschen. Und zwar von Menschen, die geflohen sind. Die alte Welt, wie es heißt, ist von einer Katastrophe heimgesucht worden. Und Menschen verschiedenster Kulturen sind geflohen und haben sich in den Eisenlanden angesiedelt und Zuflucht gesucht. Und die überleben jetzt da und haben kleine Gemeinschaften gebildet. Aber die Gemeinschaften sind sehr unterschiedlich. Je nachdem, wo die Leute herkamen, haben die ganz verschiedene Überreste dieser alten Kulturen mitgebracht und haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man zu leben hat, was die Götter sind, ob Magie was Gutes oder Schlechtes ist. All diese Dinge sind sehr unterschiedlich und daher treffe ich auch auf sehr unterschiedliche Arten von Dörfern da oben. Und was genau in der alten Welt passiert ist und wie genau sich die Menschen angesiedelt haben und ob wirklich das, was man mutmaßt, in den Wäldern lauert, das entscheidet nicht einfach das Buch, sondern da gibt es auch da einen Weltbaukasten. Also da kann ich sozusagen die Wahrheiten festlegen am Anfang des Spiels. Das Worldbuilding, sozusagen habe ich so eine Liste, was ist passiert? War es eine Seuche? Waren es die Untoten? Waren es einfach Überbevölkerung und Hungersnot? Und das geht so weiter. Weiß man, dass Alben auf Maren reiten, durch die Wälder ziehen, oder stimmt das oder stimmt das nicht? Das baue ich mir dann selber zusammen.
Und es ist auch so, dass wir wie du ja am Anfang schon sagtest, uns eher in einem Low-Fantasy-Bereich bewegen. Das bedeutet also, die feuerballwerfenden Magier sind hier eher sehr selten anzutreffen. Und wenn sie einen Feuerball schmeißen, ist es wahrscheinlich mit hohen Kosten verbunden. Und genauso verhält es sich ja auch mit dem Eisen, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Also Eisenwaffen waren, glaube ich, sehr selten in dem ganzen
Einzelne
Spiel.
Schwerter sind selten. Ja, also Eisen ist natürlich ist wertvoll. Es gibt manche haben wirklich, haben Rüstungen. Die sind dann aber schon wirklich, wirklich gefährliche Leute. Also es gibt ein, das, man baut auch, man nimmt auch keine wirkliche Ausrüstungslisten mit Attributen oder so, sondern wenn ich gerüstet bin, nehme ich mir diese Karte, die Ressource. Ja, gerüstet. Und da kann ich sagen, bin ich leicht gerüstet, bin ich für den Krieg gerüstet, kann ich ankreuzen. Das ist sozusagen, mein Charakter definiert sich dann über die Tatsache, dass er diese Rüstung trägt. Aber ja, Eisen ist selten und es hat so einen, ja, einen magischen Touch natürlich. Also die Tatsache, dass ich Eisen berühren muss, um einen heiligen Schwur zu sprechen, sagt mich auch was über meinen Charakter aus. Was für ein Eisenstück ist das, mit dem ich schwöre? Ist es aber irgendwas, was gerade zur Hand ist? Ja, habe ich immer mein Schwert, an dem ich schwöre und so. Das sind natürlich so Möglichkeiten. Also, aber prinzipiell ist es so vom Technologielevel her ist es so ein Wikinger-Ding. Ja? Holz, Leder, Eisen. Und die Magie ist wirklich sehr subtil. Also die funktioniert ausschließlich über Rituale. Das heißt, es spontan zaubern ist sowieso nicht. Ich brauche Zeit. Und diese Rituale werden sozusagen von Leuten, die Mystik beherrschen, also es ist eine Mystikerin, die genannt. Und das sind wirklich so Sachen wie, dass ich ins Feuer schaue und mir das Feuer etwas zuflüstert oder dass irgendwie die Nacht besonders dunkel ist und ich dann durch die Gegend schleichen kann. Das sind eher sehr subtile Möglichkeiten, Magie einzusetzen, ja.
Wie steht es denn um die Kreaturen, die sich in den Eisenlanden bewegen? Also, wovor fürchten sich die Leute nachts in den Dörfern?
Ja, das hängt davon ab. Erstmal kannst du definieren. Du kannst auch komplett ohne Magie spielen, du kannst
Oh,
komplett
okay.
ohne Monster spielen. Wenn du jetzt sagst, meine Eisenlande ist absolut down to earth, da gibt es zwar Legenden, aber die existieren nicht wirklich. Kannst du es ankreuzen, dann hat die Spielgruppe das immer vor Augen. Darauf haben wir uns geeinigt. Wenn du es hochdrehst, ja, zu einem gibt es Mammuts, die werden erwähnt. Ja, also die Eisenlande schaffen Mammuts umher. Ein toller Queststarter, der auch drinsteht, ist ein kleines Mammut hat sich in dein Dorf verirrt und du musstest zu seiner Herde zurückbringen. Warum schwörst du auf Eisen, das kleine Mammut zu seiner Herde zurück? Das war so nett.
Es klingt aus nach einem Land vor unserer Zeit, ja.
Ein bisschen, ja.
Ja.
Wenn du das machst, kannst du das wahrscheinlich das Mammut auch als Ressourcenkarte nehmen und darauf in die Schlacht reiten.
Sehr
Aber
gut, ja.
prinzipiell, die Alben habe ich erwähnt. Ja? Es gibt die Alben, das sind so die Elfen, andere Systeme. Die sind nicht spielbar, das ist kein Spielerfolg, sondern das sind sehr sonderbare Wesen mit so grün leuchtenden Augen und einer Haut, die wie trockenes Laub ist. Und die tragen immer Masken. Und die reiten auf sogar seltsamen dünnen Pferden, die Mare genannt werden, so geschuppte Viecher. Und die entführen Leute und so, man weiß nicht richtig, was die wollen. Ist aber zumindest, kann es aber sein, dass sie auch Menschen sozusagen als Freunde annehmen oder ihre Reihe aufnehmen und dann kann man eine Maske von diesen Alben erhalten. Das ist auch eine
Das
Ressource.
habe ich neulich, ich habe ein Interview gehört mit Sean Tompkins. Also es sind auch Sachen, das poste ich dann alles noch im Laufe der Vorbestellung, weil es gibt auch einen offiziellen Podcast dazu, wo er irgendwie auch mit seinem Sohn spielt und so. Ganz, ganz spannend. Es gibt auch ganz viele Leute, die das alleine spielen bei YouTube. Fand ich auch ganz spannend und auch sehr unterhaltsam machen.
Sehr gut, ja.
Und diese Geschichte mit der Maske, das scheint wohl aus einem Spieltest hervorgegangen zu sein.
Ah, okay.
Das war damals in der Google Plus-Zeit noch. Da haben Leute sich irgendwie, also wirklich so teilweise romanartig oder kurzgeschichtenartig, haben die ihre Spielberichte verfasst. Und da hat eben einer diese Maske bekommen und das hat er dann aufgegriffen, weil er es so toll fand. Das fand ich irgendwie ganz
Das
cool.
ist ja cool, das ist eine coole Karte. Du kannst eben gucken, was für ein Holz ist diese Maske gemacht. Und je nachdem, was ein Holz ist, hilft mir bei den unterschiedlichen Attributen. Okay, aber es gibt sozusagen die nordischen Wesen, wir haben Trolle und Riesen. Riesen natürlich, wie bei Skyrim. Ja. Jeder erinnert sich an den ersten Riesen, an den Freiflug, den man gewinnt. Riesen sind gefährlich. Ja. Legt euch nicht mit dem Riesen an. Es gibt die Wyvern. Ich glaube, das ist dann der Witcher-Einfluss. Ja. die man kriegen muss. Das sind so geflügelte Bestien wie Greifen oder so, die man dann, oder eben drachenartige Wesen, die man da erlegen muss. Es gibt Geister, kann ich einbauen, Rachegeister beispielsweise, die herumspuken. Es gibt Ertrunkene, Versunkene heißen sie, also Leute, die unter Wasser sozusagen leben oder Leute in den Tod ziehen. Also so ein sehr, sehr sagenartige Kreaturen. Eine, die ich sehr cool fand, weil die sozusagen, das passiert nämlich zu selten, dass Monster das Setting aufgreifen, ist der Eisenknecht. Eisenknechte sind Eisenverschworene, also Spielercharaktere, die zu weit gegangen sind und die ihren Eid nicht gebrochen haben, sondern im Gegenteil irgendwie sich im Eid so stark verschworen haben, dass sie aufgefressen wurden davon. Und die ziehen jetzt quasi als gesichtslose, unbesiegbare Monster irgendwie durchs Land. Auch
Ich
sehr
finde
cool.
das immer sehr faszinierend, dass ja auch die Kreaturen, die man so, ich sag mal, bekämpft oder mit denen man irgendwie interagiert, dass sie eben auch sehr stark das Setting darstellen. Also es ist schon was völlig anderes, wenn du in einem Rollenspiel die ganze Zeit gegen menschliche Gegner kämpfst und dann plötzlich taucht einmal eine Kreatur auf, die eben, weiß ich, eine Holzmaske trägt und grüne Augen hat und so.
Ja.
Und das ist ja dieser Reiz des Besonderen, auch
Absolut.
dieses ungewöhnliche, dieses ne, gruselige, schauerliche, was einem dann natürlich auch entgegenkommt, weil man vorher sehr nah, ja, weltlich war, ja. Also, ne, das Übernatürliche spielte wenig eine Rolle und dann taucht eben eine Kreatur auf, die wirklich merkwürdig ist. Das ist ein bisschen wie in Westeros, ne, beim Lied von Eis und Feuer, wo ja dann das Ganze auch startet mit einer normalen Welt, sich dann aber die Fantasy zurückkehrt in die Welt, ja, durch verschiedene Wege und durch verschiedene Arten und Weisen.
Also ich würde auch sagen, der Hauptteil der Antagonisten werden andere Menschen sein. Ja.
Ja.
Da gibt es eben auch von Plünderern, also Plünderer sind ein großes Problem sozusagen. Ja. Wenn alle Leute quasi in ein raues Land geflohen sind, wo es wenig gibt, aber sie haben Waffen dabei, da ist man zum Teil nicht zimperlich, aber oder eben auch nur um seine Gemeinschaft zu beschützen. Da gibt es dann sehr viele. Ich glaube auch Grauzone. Spielt auch sehr gut, um sozusagen Grauzonen auszuloten. Warum tun die Menschen das? Haben auch vielleicht die Bösen vielleicht gute Gründe, etwas zu tun, weil es wirklich, ja, es ist eine schmutzige Welt zum Teil. Ne?
Ja, aber es passt ja auch ganz gut. Also die Art und Weise, wie es so präsentiert wird, das funktioniert schon ganz gut. Das ist ein gutes Paket, was man da hat, ja. Wir haben so zwei, drei Fragen zum Thema Veröffentlichung und wie die Vorbestellung so abläuft und so. Und ich denke, wenn noch weitere Fragen zum Hintergrund sind, gerne in den Chat stellen. Also alle möglichen Fragen gerne in den Chat stellen, weil dann können wir mal ganz kurz einen Blick auf die Vorbestellung werfen und wie das Ganze veröffentlicht wird. Und da können wir zuerst sagen, dass die Vorbestellung noch im Laufe des Tages starten wird. Also wenn es einen, ja, weiß nicht, ob es einen besseren Tag gibt als den Valentinstag, um irgendwas zu machen, wo man eiserne Eide schwört,
Das
dann
ist ein Solo-Rollenspiel, ne?
exakt Solo-Rollenspiel ist auch sehr gut, ja. Oder kooperativ kann man eben auch spielen, geht auch. Aber das wird noch heute im Laufe des Tages starten. Also Patrick arbeitet gerade hier im Hintergrund daran, dass die Vorbestellung startet, dass das Ganze in den Shop kommt. Und dann gibt es sofort auch das PDF, richtig?
Von meiner Seite aus spricht da nichts gegen. Das PDF ist fertig. Das muss Patrick sagen, ob wir das direkt raushauen oder ob wir das erst.
Soweit ich weiß, dürfte das sofort verfügbar sein. Also wenn ich heute, also weiß nicht, wenn es technisch irgendwie heute nicht klappt, dann spätestens im Laufe der nächsten Woche, weil grundsätzlich ist das PDF fertig, ja? Ne, der Schrank ist offen. Ne?
Genau,
Du hast
prinzipiell.
straight durchgearbeitet dabei. Das ist also
Genau.
alles da.
Also hat mich als Redakteur auch selbst überrascht, aber das Team hat da richtig reingehauen. Also der Lukas hat das übersetzt. Der Student Verena hat das lektoriert. Und ja, das Ding war einfach rasch fertig. Schon von Sean Tonkin haben wir das Layout bekommen, original, der auch komplett. Es war eine große Freude, mitzuarbeiten. Der Mann kann Layout. Und ja, da konnten wir das einfach schnell und reibungslos umsetzen. Und das ist auch mal sehr schön. Nach so vielen Projekten, wo es quasi die verflucht sind, hat
Ja,
Iron
das
Sworn ja
stimmt.
das so erschreckend gut funktioniert.
Ja, das ist wahr, ja. Das ist ja auch mal ganz nett, dass irgendwas reibungsloser funktioniert. Das ist auch mal ganz schön. Aber die Geschichte erscheint sowohl als PDF als auch als Buch. Ja, also wir machen natürlich auch ein gebundenes Buch daraus, Hardcover mit, also ich zwei Lesezeichen. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten, ne, farbiges Cover, 284 Seiten hatte ich ja schon erwähnt. Das erscheint auch und wann das erscheint, das ist dann vermutlich so im Laufe des Mais, hätte ich jetzt gesagt. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie sich die, ja, die Druckerei dazu äußert. Also wir haben Drucktermin, haben wir schon vereinbart, aber es ist eben. Ja, aus dem letzten Jahr ist irgendwie sehr viel liegen geblieben noch und die haben viele Projekte, die gemacht werden müssen. Das heißt also, wir stehen dann sozusagen an, ne, in der Reihe und hoffen dann natürlich, dass wir dann auch entsprechend rankommen im Laufe des nächsten Monats oder des Aprils. Das sind so die Drucktermine und dann hoffen wir mal, dass es im Mai kommt. Dann muss das noch verschickt werden. Das ist ja auch nochmal immer, je nachdem, wie viele Leute das vorbestellt haben, ist es auch nochmal ein größerer oder kleinerer Akt. Hoffen natürlich auf einen größeren Akt, ja, weil das ist natürlich dann viel Arbeit für uns, aber ist ja auch gut, weil dann sich das ganze Projekt gelohnt hat und es dann anschließend auch gespielt wird, was natürlich immer sehr schön ist. Aber neben dem Buch gibt es noch so Ergänzungen. So, und da haben wir seit kurzem die Möglichkeit, wir haben ja, ich habe sie gerade zufällig auf dem Schreibtisch liegen, wir haben ein Kartenspiel hergestellt für die Königin. Und für Ironsworn gibt es eben auch Karten. Und da ist eben die Idee, die ebenfalls herauszugeben. Und die kann man dann dazu bestellen.
Genau. Man kann, wie gesagt, sich natürlich, werden da, prinzipiell sind die Infos auch im Buch. Ja. Die Karten sozusagen sind abgedruckt im Buch. Das war im Original nicht so. Ich als Redakteur wollte aber unbedingt alles in einem Buch haben. Ist sind da mit drin. Prinzipiell kann man sich die also auch als PDF rausziehen. Die wird es wahrscheinlich auch zum Download dann geben als Druckbogen und so. Aber wenn man jetzt zu Hause sozusagen, Karten sind schöner, wenn sie ein bisschen haltbarer sind, wenn sie aus Pappe sind und nicht aus pa gewelltem Papier, das zerfleddert und irgendwie 75 Papierfetzen irgendwo in meiner Mappe herumfliegen. Daher dachte ich so, einen schönen Satz an Karten. Ich kannte das hier aus Mutant Year Zero, habe ich die selber benutzt am Spieltisch. Fand ich eine ganz tolle Sache. Einfach sozusagen, sich seine Karten im Karton zu haben. Die gibt es da auch. Wir haben 75 Stück, da sind die entsprechenden Charakteroptionen drin. Ja, also die Begleiter, die ich haben kann, die Pfade, die ich einschlagen kann, Kampftalente, die ich wählen kann und die Rituale, die ich kenne. 50 Stück, alle dabei, alle in einem großen Format, also 8 x 12 cm, das sind wie so große Tarotkarten, glaube ich, sind das also.
Ja, die sind genau, die sind ein bisschen größer als eine Tarotkarte ist das,
Genau,
ja.
also es ist auch
Und
nicht fummelig,
breiter.
auch mit als Brillenträger kann man die nutzen,
Ja.
sind aber gleichzeitig in einem Standardformat, so dass es auch Schutzhüllen dafür gibt in gängigen Größen. Ja, das ist, denn theoretisch, das ist Sean Tompkins Vorschlag auch gewesen, so handhabt er das und so handhaben das auch andere, dass man diese Karten in Schutzhüllen packt und dann mit Folienstift draufschreibt. Zum Beispiel, wie heißt mein Pferd eigentlich? Oder ich kreuze an, wenn ich Option 2 und 3 freigeschaltet habe und so. Ja, das kann ich dann machen.
Ja, und die sind auch, also die können ebenfalls mitbestellt werden. Die sind also dann, ich weiß nicht genau, wie Patrick das technisch macht, ob man dann irgendwie das Gesamtbundle irgendwie kaufen kann oder ob man das als Einzelprodukt dann irgendwie hat. Aber die befinden sich dann ebenfalls im Shop. Auch im Shop wird sich dann befinden eine Mappe mit besonderen Referenzen, wenn man das Ganze spielt. Der ist im Englischen nennt sich das Lodestar Guide, wenn ich mich recht entsinne.
Nicht
Und
Lone Star. Das
genau, und als Übersetzung hattest du dich, glaube ich, für den Nordstern
genau, der
entschieden.
Nordstern passt
Genau.
gut zum nordischen Setting. Gleichzeitig eben ist er eine Leitlinie, gibt er eine Leithilfe. Der Nordstern ist ein Regelreferenzheft. Das hat, glaube ich, 36 Seiten
Ja,
auf
ich glaube, wir haben
Deutsch.
es mit 36 Seiten
Ja.
kalkuliert, ja.
Müssen wir noch machen. Ja? Von daher, die genaue Seitenzahl kann sich vielleicht auch noch ändern. 36 Seiten kalkuliert, hat quasi so ein Softcover-Einband, einen Umschlag, damit sie nicht sofort zerfleddert und ist praktisch, ist es mehr als sozusagen die Spielzugübersicht, die wir auch zu sonstigen Spielen dazu packen. Das ist eher ein Iron Swan Light-Regelwerk. Da stehen alle Regeln drin, die ich brauche, alle Spielzüge, die Würfelregeln, alle Orakel sind drin, Weltmauern und so weiter, alles, was ich wirklich zum Spielen brauche, was ich, und alles ist rausgeworfen sozusagen, was dieses Spiel erklärt. Wenn ich also weiß, wie Iron Swan funktioniert, wenn ich Erfahrung mit Iron Swan habe, oder wenn ich sozusagen einfach jemand anderen am Tisch noch ein Nachschlagewerk fürs laufende Spiel geben will, dann ist dieser Nordstern dafür gedacht. Ja? Ersetzt jetzt nicht Iron Swan, wenn ich jetzt überhaupt nicht weiß, was es ist, wird er mir nicht ganz viel helfen, aber es ist ein umfangreiches Nachschlagewerk, das ich am Tisch, glaube ich, sehr nützlich benutzen kann. Und man kennt das ja, üblicherweise schlägt man, wenn man das Buch hat am Tisch, jetzt nicht mehr ständig alles nach, sondern gezielt irgendwie die Regeln, die man gerade braucht oder eben die Regeln, die man sich nicht merken kann. Und dafür habe ich dann ein bisschen handlicher diesen Referenzheft. Das ist in der Mappe mit drin, genau.
Genau, das ist eine Mappe, das haben wir gar nicht erwähnt. Hier gibt es noch die Frage, ob auch die Karte dann erscheint. Und da hattest du, glaube ich, gestern oder vorgestern noch eine Rückmeldung bekommen, ne?
Genau, also es ist eine Karte mit drin. Die Karte ist von einem, ich muss kurz gucken, nämlich den Namen des Künstlers.
Ja, genau, im Regelwerk gibt es eine Schwarz-Weiß-Karte, die relativ schlicht ist, aber es gab einen Künstler, der hat das Ganze auch in Farbe gemacht und den haben wir dann angeschrieben.
Josiah Van Egmond hat eine farbige Karte gemacht und die hat er uns auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und die würden wir auch eben als A3-Karte mit dazu packen. Meine Idee ist, dass auf die Rückseite sozusagen die graue Blanko-Karte aus dem Buch draufpacken, Vorderseite die farbige Karte, damit man sozusagen auch seine eigenen Reisen vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Aber das ist eine schöne Sache.
Ja, genau. Und anschließend ist in der Mappe noch ein Block mit Charakterbögen drin, ne? Also dass man die benutzen kann.
Das geht ja hier einfacher als bei Dungeon World zum Beispiel. Es gibt ja keine Playbooks in dem Sinne, sondern es gibt klassisch den Blanko-Charakterbogen, der für alle gleich ist. Also kann man da auch ein Abreißblock mit Charakterbögen machen. Auch wenn die Sterblichkeit nicht so hoch ist wie bei DCC.
Das stimmt, ja. Wobei, das ist ein Gerücht. Also die Sterblichkeit bei DCC ändert sich, sobald du einen Kleriker dabei hast, ist das alles schon ein bisschen einfacher. Und nur im Trichter sind die Charaktere dann, werden sie häufiger mal verschlissen. So ein bisschen wie beim Dämonenfürst. Das ist auch die Stufe 0 ist dann ein bisschen gefährlicher. Später relativiert sich das so ein bisschen, auch wenn dann hier und da durchaus mal, ne, es bleibt immer herausfordernd. Das ist das Spannende dabei. Also,
die Mappe ist übrigens A4. Das Buch ist nicht A4. Das Buch ist B5, glaube ich, ist das Format.
Ja, also dieses, 17 mal 24. Ja.
Aber dieses handlichere Format, was wir auch bei Dungeon World haben und bei allen anderen PBTA-Spielen. Die Mappe ist in A4. Da müssen wir die Karte auch nur von A3 einmal falten, damit sie reinpasst. Die Charakterbögen sind auch A4 und so. Die Mappe ist dann ein Extra-Produkt. Die Mappe mit dem Regel-Leitheft, mit der Karte und mit den Charakterbögen ist ein Extra-Produkt, was man zum Buch dazu kaufen muss, quasi als Deluxe-Variante.
Ja, genau. Und die ganze Vorbestellung läuft bis zum 7. März. Und innerhalb der Vorbestellung sind die Produkte ein wenig günstiger. Also das Buch ist zum Subskriptionspreis dann so erhältlich. Das sind dann 29,95, wenn ich mich nicht irre. Wenn man das PDF dazu nimmt, gibt es einen Bundlepreis, der auch nochmal günstiger ist, als wenn man PDF und Buch einzeln kauft später. Die Karten sind günstiger. Ich bin da nicht mehr ganz sicher, ob das 9,95 waren in der Vorbestellung, dann später sind sie etwas teurer. Genauso wie die Mappe, auch die ist günstiger in der Vorbestellung. Das hoffentlich führt das zu großem Interesse an dem Ganzen, weil wir machen ja diese Vorbestellung vor allen Dingen, um zu kalkulieren, wie viele Leute interessieren sich dafür. Also wie viele Leute haben Lust darauf, um das zu machen und sind sozusagen mit an Bord, haben noch nicht das Englische oder möchten das Deutsche lieber haben, weil natürlich durch die Spielzüge und die ganzen Regelbeschreibungen muss man schon ein bisschen mehr flüssig im Englischen sein, als wie es dann eben so ist. Ja. Mhm. Es gibt eine Frage, gibt es die Karten beziehungsweise das Zubehör dann auch als digitale Version? Und soweit ich weiß, gibt es das auch alles als digitale Version dann.
Die Karten wird es auf jeden Fall auch zu Download geben. Die habe ich auch schon vorbereitet.
Die sind ja auch im Buch drin, ne?
Das heißt, wenn ihr das Buch als PDF habt, habt ihr sowieso die Karten auch. Weil gibt es mal als Druckbogen, genau wie die Charakterbögen auch. Es wird den Weltenbau, das Set wird es zum Download geben und auch sozusagen ein Referenzblatt, sozusagen die Spielzüge drauf sind, gibt es auch zum Download. Mhm. Was es nicht gerade zum Download geben wird, soweit ich es weiß, gerade ist diese Nordstern. Ich glaube, den werden wir für einen kleinen Preis verkaufen, weil es ein 36-seitiges Heft ist, was eben auch noch ein bisschen extra Arbeit ist, das also aufzustellen. Ich glaube, das wird dann, es wird nicht besonders zu Buche schlagen, glaube ich.
Ja, nee, also glaube ich auch nicht. Das ist eben das Problem natürlich, dass die Mitarbeiter natürlich und die Mitarbeiterinnen natürlich alle bezahlen möchten. Und man muss es eben neu layouten lassen auch übersetzen lassen und so. Und da sorgt das Ganze dann natürlich dafür, dass das ein oder andere Produkt eben Geld kostet. Ja.
Genau, das Format ist ja ein anderes. Also im Englischen ist es noch ein kleineres Format. Deswegen man nicht einfach sozusagen Layout-Daten 1:1 nehmen kann. Das habe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das Format ist immer noch, also im Englischen ist das Buch noch kleiner als dieses B5-Format. Was den netten Effekt hatte, dass wir bei Umsetzen des Layouts für sie Platz gewonnen haben, denn die deutsche Sprache ist ja immer länger, ja, das haben wir ja schon ständig bemerkt, deutsche Bücher sind immer länger, aber so konnten wir die Seitenzahlen des Buchs exakt beibehalten.
Ja, und das Beste ist natürlich, dass die Schriftgröße nicht verkleinert wird.
Bei gleicher Schriftgröße.
Ja.
Das heißt, hat den schönen Effekt, dass auch die in der Regel die Seitenangaben, die ihr im Buch findet, immer noch stimmen. Wobei jetzt gerade, glaube ich, in der Version habt ihr, glaube ich, XX noch in den, weil das sozusagen doch einzeln sich verschoben hat und ich alles per Hand mal nachprüfen möchte.
Ja gut, das ist natürlich dann immer so, ne? Aber sonst ist das unproblematisch, ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die Schwierigkeit ist eben, wenn du das Layout nicht ändern willst bei so Büchern, ne, dann kannst du zwangsläufig nur Text kürzen oder du machst die Schriftgröße kleiner. Ja. Und ich muss gestehen, ich bin kein großer Freund davon, die Schriftgröße zu verkleinern. Die ist oftmals ohnehin sehr klein bei übersetzten Büchern und das muss ja nicht sein.
Ja, ich glaube, da haben wir hatten auch so ein paar Ausreißer nach unten, was unsere Schriftgröße angeht. Mhm. Mythos World zum Beispiel eine sehr große Schriftgröße.
Ja, das stimmt.
Die hätten wir runterdrehen können, aber so dick war das Buch sowieso nicht. Also war das im Grunde okay.
Es gibt hier und da immer wieder Verbesserungen, wenn man sich das nochmal anschaut und so. Klar, das ist so ein Punkt.
Aber ich glaube, da haben wir eine gute.
Ja, und wird man mal schauen, wie sich das entwickelt. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Spiel auf Interesse stößt. Also es bereichert dann unsere PBTA-Reihe, sage ich mal, auch wenn es wirklich schon sehr weit weg ist von dem, was man sonst so kennt. Also bei Dungeon World zum Beispiel. Mhm. Und es ist dann... Also ich sag mal, je nachdem, wie gut das so läuft, kann man dann eben auch über die Ergänzungsbände nachdenken, die es dazu gibt. Da gibt es ja noch Delve als Buch und ich glaube, derzeit läuft der Kickstarter für eine Science-Fiction-Variante.
Ja, ich glaube, es Starforged? Ich bin jetzt gerade nicht sicher.
Auch nicht sicher, ja.
Aber es gibt Iron Thorn in Space. Das wird gerade gekickstartet und läuft auch sehr gut. Delve ist sozusagen die Dungeon-Variante. Also das ist aber eine Erweiterung zu Iron Thorn immer noch, sozusagen ein Zusatz, wo man sagt, okay, die Eisenlande sind schon gut, aber gibt es da nicht auch Dungeons in den Eisenlanden? Ne? Da geht dann einiges. Also da wird das dann quasi eher Dungeon-Fantasy, wie man es gewohnt ist, aber mit sehr coolen Erneuerung eben auch ähnlich wie Iron Thorn das auch für das Überland-Fantasy macht. Passiert das dann da. Und es sind zwei Easter Eggs eingebaut, übrigens im Spiel.
Ja, okay, gut. Das
Also
muss man dann aber aufmerksam suchen.
eine Ressourcenkarte verweist bereits auf Delph. Ja. Also hoffen wir, wenn das ist jetzt kein so eine Fußnote der Geschichte wird, dass dann irgendwie, ja, hier wollten sie was rausbringen, ist nie was draus geworden. Also das liegt in eurer Hand. Wenn ihr euch ärgert, dass da eine Karte auf Delph verweist, aber Delph gibt es nicht, dann müsst ihr mehr Ironstone kaufen. Das andere, es gibt ich habe das Glossar, den Index gemacht hinten noch. Und da ist ein Index, Verweise auf die Brautprinzessin. Hat zwei
Gut.
Stellen im Buch. Also.
Exzellenter Film und auch ein exzellentes Buch. Also wirklich, wirklich hervorragend. Wo wir gerade bei der Brautprinzessin sind, wir können abschließen mit, natürlich, wenn noch weitere Fragen sind, kann ich die gleich aufgreifen. Aber greifen wir noch mal auf, was sind denn so die Inspirationspunkte. Also wo kann ich denn, wenn ich jetzt schon Lust habe, mich so einzustimmen auf das Ganze, was für einen Film kann ich mir angucken, was für ein Buch lesen, in welche Richtung geht das? Also wir hatten ja schon zwei, drei Sachen erwähnt am
Der 13.
Anfang.
Krieg hatte ich schon erwähnt. Ja,
Ja.
da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Prinzipiell ist es, glaube ich, immer noch so ein uralt, also inzwischen schon fast uralt Fantasy-Touchstone, wo sozusagen der rauskommt. Prinzipiell würde ich sagen, spielt Witcher und Skyrim. Da macht ihr auch generell nichts verkehrt mit, wenn ihr keine Filme schauen wollt. Erwähnt aber, also tatsächlich, er erwähnt noch die Mad Max-Filme.
Okay, das ist ungewöhnlich als
Ja. Ja,
Angehens,
also
aber
für
wahrscheinlich durch die Ressourcenknappheit.
Ressourcenknappheit, ein paar Leute haben sich geschworen, wir gehen jetzt von A nach B auf einer epischen Reise irgendwie, weil bei Ironstone geht es auch sehr viel um die Reise durch dieses harsche Land. Du triffst auf Gemeinschaften von sonderbaren Leuten, die nach ganz eigenen Gesetzen leben. Vielleicht sowas in der Art. Und die Hauptfiguren sozusagen sind ja vom Schicksal getriebene einsame Helden irgendwie. Ja, die Kurosawa-Filme wurden schon gesagt, da macht man im Prinzip auch nichts verkehrt. Welche war das, wo was dort der Mandalorian übernommen hat, geklaut hat mit dem Söldner, der ein Kind durch die
Das
Gegend
ist
tragen
der,
muss?
das ist ein Manga. Ach Gott, wie hieß das denn nochmal?
Ich glaube, ich habe den Yojimbo, aber das ist
Katsu.
natürlich was anderes.
Ja, aber es ist Lone Wolf and
Lone
Cub, genau, so heißt es auf Englisch. Aber das hat auch einen deutschen Titel gehabt. Den kriege ich nicht mehr drauf. Aber den gibt es. Also das ist übrigens wahnsinnig teuer, wenn man das auf DVD haben möchte. Ich habe das damals, das lief irgendwie nachts auf Tele 5 oder sowas, lief das. Oder auf Arte
Okay.
lief das, glaube ich,
Oh.
auch mal.
Ich habe, es ist Okami, Schwert der Rache.
Ja.
Fernsehsendung auf Deutsch heißt übrigens, rate, der Samurai mit dem Kind.
Ja, sehr gut. Aber
Ist das, worum es geht?
ist eine
Ja.
Übersetzung, die völlig, also es ist das, was es ist. Also.
Ja, da
Ja,
fällt
das
nicht
ist
auseinander.
wie Vollmilchschokolade. Das ist das, was es ist, ja.
Genau. Ansonsten wird hier Joe Abercrombie, Glenn Cook,
Ja, die
genannt.
Abercrombie-Sachen sind hervorragend. Also
Mit den Büchern.
die Klingentrilogie ist wirklich beste Fantasy, die abgeschlossen ist, die ich in jüngster Zeit gelesen habe. Ich denke auch Paul Anderson, das zerbrochene Schwert, wenn man nochmal auf dem Anhang N zurückkehren möchte, ist ebenfalls ein gutes Ding. Und ja, Beowulf muss ich auch sagen. Also ich finde, das es hat auch.
Welchen?
Ja,
Welchen Film?
ja. Ich rede natürlich den mit Christopher Lambert. Der war hervorragend. Ja, da haben wir immer viel gelacht, wenn wir den gesehen haben. Ich hatte eigentlich eher an das Buch
Ach
gedacht.
so, gut,
Es
weil
gibt
der
eine.
13. Krieger ist ja auch Beowulf.
Ja, das stimmt. Ja, ist korrekt. Ja. Muss sagen, es gibt, ich glaube, ich habe den Beowulf, es gibt so eine Variante, die, glaube ich, Tolkien irgendwie übertragen hat in die
Stimmt,
Moderne.
ja.
Die war eigentlich ganz schön, das konnte man schön
Ja.
lesen.
Ja, ansonsten wird mit der Vikings-Serie wahrscheinlich auch nicht daneben greifen.
Ja, vermutlich, ja.
Ja, ich habe sie nicht gesehen, aber könnte ich mir vorstellen. Videospiele, wirklich Senua's Sacrifice, ist vielleicht zu weird, aber hat auch ein sehr cooles Thema.
Was mit der Banner-Saga?
Oh ja, auf jeden Fall.
Auch akustisch natürlich gut.
Akustisch die Banner-Saga richtig vom Artstyle her richtig, richtig gelungen. Und auch da gibt es sozusagen diese nordischen Style mit so einer, wo der Fantasy-Anteil sehr düster und apokalyptisch rüberkommt, sozusagen ist eine, sozusagen diese, bei dem Eisenknecht als Gegner, musste ich so an diese Gegner aus Banner-Saga denken, diese großen, irgendwie, was sind das? Also hauptsächlich schwer gerüstete, übergroße Wesen, die dann da irgendwie ihr Unwesen treiben. Banner-Saga, ja, würde ich auch sagen. Auch ja, als durch die Gegend ziehen, wobei ist natürlich sozusagen man hat jetzt nicht so die diese große Truppe. Man zieht, wenn sozusagen hat man mal Leute dabei, sozusagen, die man von A nach B begleiten muss, aber es ist jetzt nicht, dass man eine Gemeinschaft quasi durch die Gegend Völker wandert oder so.
Aber ich muss sagen, also ich vor allen Dingen die Präsentation von dem Spiel sehr schön fand, also spielerisch fand ich es gar nicht so interessant, also das war so, ja, aber die Präsentation war eben sehr schön, da muss man wirklich sagen, das haben die echt toll inszeniert, das Ganze, und es ist akustisch, das ist wirklich toll, ne? Also die Musik ist wirklich fantastisch bei dem Ganzen, das kann sich wirklich gut anhören. Ja, ansonsten würde ich noch sagen, wenn man sich nicht davor scheut, irgendwie englische Let's Plays anzuschauen, es gibt wahnsinnig viele Leute, die das gespielt haben. Das hat mich, also es ist ja wirklich ein ganz, ich wusste, also als du mir damals von dem Ding erzählt hast, hatte ich das so irgendwie als ne, Thema so im Hinterkopf, aber ich wusste nicht, dass das wirklich so populär ist, das Ganze.
Das ist eine der, also Platinum-Seller auf Drive-Thru-RPG, also eine meistverkauften überhaupt, hat einen goldenen Annie gekriegt 2019. Ja. Also das ist schon wirklich, wirklich gut.
Es gibt eine Frage wie es zum Thema des Solo-Rollenspiels ist, also ob das wirklich dadurch gut funktioniert als Solo-Spiel und der Rest sozusagen die Koop- oder Gruppenspielweise dann der Bonus ist.
Also ich würde sagen, es ist meiner Ansicht nach für Solo-Spiel optimiert und designt. Das Solo-Spiel, auch in den Beispielen in der Regel, also die Art und Weise, wie Sean Tompkins darüber schreibt, hat das Solo-Spiel ganz stark im Fokus. Es ist eher so, dass die anderen Elemente eben auch möglich sind, weil sozusagen es ist einfach von einem Solo-Spiel aus noch ein paar mehr Leute rein zu tun. Aber das heißt, es funktioniert auch tadellos als klassisches Rollenspiel. Also es ist nicht so, dass es nur Solo wäre. Aber das Solo-Rollenspiel, da ist schon sehr viel Arbeitszeit, glaube ich, und sehr viel Design reingeflossen, dass das funktioniert. Ein Beispiel, es gibt sehr viele Spielzüge, mehr als es bei Dungeon World zum Beispiel gibt. Die sind sortiert in Abenteuerspielzüge, Beziehungsspielzüge, Kampfspielzüge, Widerstandsspielzüge, Questen und Schicksalsspielzüge. Das heißt, ich habe ein sehr großes Array an Spielzügen, einfach weil ich davon ausgehen muss, ich habe keine Spielleitung. Ja? Alle Entscheidungen, an alles Feedback der Welt muss über diese Spielzüge kommen. Und diese Spielzüge gibt es. Der Clou ist, ich brauche nicht alle Spielzüge unbedingt. Ja? Ich habe zum Beispiel, kann ich klassischerweise im Kampf sagen, ich möchte jetzt angreifen, ich möchte abwehren. Ne? Dann gibt es verschiedene Spielzüge, das zu machen. Ich möchte erstmal in den Kampf hineingehen, ist ein eigener Spielzug. Den Kampf beenden ist ein eigener Spielzug. Ähnlich wie auch sozusagen ein Quest beenden. Sagen, okay, der Kampf geht lang genug. Ich glaube, ich habe genug Vorteile gesammelt. Jetzt sozusagen mache ich den letzten Hieb und jetzt beende ich diesen Kampf hier und jetzt. Und vielleicht kriege ich dann aber den ab. Das gibt es. Oder, das kann ich alles sozusagen wie bei Dungeon World auch kleinteilig nutzen, oder ich habe den Spielzug Kämpfen und sage, es kommt zum Kampf, Schwerter werden gezogen, ich würfle, das Ergebnis sagt, wie der Kampf ausgeht. Habe ich auch. Mhm. Ja? Ich muss also nicht alle Spielzüge immer benutzen. Ich kann entscheiden, wie fein möchte ich diese Szene ausspielen, wie viel Zeit möchte ich dieser Szene geben. Ist es jetzt sozusagen ein, möchte ich die Reise jetzt wirklich einzeln abhandeln, mache ich einfach einen Wurf für alles. Das heißt, die Spielzüge geben mir eine sehr gute Handhabe, das Spiel auch so zu spielen, wie ich es haben möchte. Und das, würde ich sagen, spricht sehr dafür, dass da auch Solo-Spiel auf jeden Fall im Hinterkopf ist.
Es ist, ich finde das ganz clever gemacht eigentlich, durch die Spielzüge dieses Solo-Abenteuerbuch-Gefühl aufzugreifen. Es ist ganz schlau und das hat natürlich mehr Varianten als ne, geh zu Abschnitt 13 oder geh zu Abschnitt 14. Also es passiert schon mehr, das ist schon ganz cool. Und es sind, also da darf man, also ne, weil du es auch gerade erwähnt hast, es sind viele Spielzüge. Also
Ja,
das
es
darf man
ist.
nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, du brauchst, ne, also die musst du ja nicht alle gleichzeitig auswendig kennen. Ne? Also du guckst dann immer nach, was dann eben an der Stelle benötigt wird, wenn du eben den Kampf beenden willst.
Genau, das muss man auch sagen. Es ist ein erzählerisches Spiel, nämlich dass es Dramatik und Erzählung eben in den Mittelpunkt stellt. Es ist allerdings kein hyperregelleichtes Spiel, wo ich quasi einfach zweimal Hand wedle und dann mal einmal am Abend einen Würfel werfe. So ist es nicht. Es hat einen sehr robuste Regelmotor dahinter. Ich habe diese Attribute, ich habe eben einen Momentumswert, gucken, wie der mir sagt, gut komme ich voran. Ich habe eben drei Spielwerte, mein Leben, meinen Willen und auch meinen Vorrat, wie gut bin ich ausgerüstet. Und diese Leisten sozusagen, die mache ich in der Regel mit so Büroklammern so an der Seite, kann ich die markieren. Die verändern sich auch, die gehen hoch und runter und das sozusagen sagt mir dann auch, wie ich diese Szene auszuspielen habe. Wie ist das denn schnell geschieht? Verliere ich Willen in der Szene? Verliere ich meine Ausrüstung? Verliere ich Leben in der Szene? Kriege ich einen Rückschlag ab? Also diese Regeln sind da, sind aber ganz eng verzahnt mit der Erzählung. Man kann sie aber nicht ignorieren. Da würde man dem Spiel was wegnehmen. Also dieses Spiel hat deswegen auch fürs Solo-Spielen sozusagen auch deswegen so ein ausgefeiltes Regeldesign, um diese Spiele wirklich voranzutreiben. Damit nicht einfach ich mir eine Geschichte ausdenke, sondern das Spiel mich wirklich antreibt, eine Geschichte zu erzählen, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und die auch hart ist und bei der ich auch Rückschläge einstecken muss aber bei ich mich anstrengen muss, um am Schluss zu gewinnen. Ja.
Ich habe eine Frage, hatte ich noch übersehen, die tauchte auf von Schneeland, wie wir zu den Illustrationen des Spiels stehen. Was sagst du denn?
Genau, wer es noch nicht kennt, die Illustrationen sind ja, das sind Fotos. Ja. Das sind Fotos von Landschaften, von Menschen eben in wikingerartiger Ausstattung, zum Teil in Action, zum Teil posieren sie und so weiter. Habe ich auch, war ungewöhnlich für uns, wo wir doch in der Regel ja dann auf Illustrationen oder sowas setzen. Aber ja, je länger man schaut, das muss auch sagen, das Layout ist, die Illustrationen müssen zum Layout passen. Das Layout ist von 21 sehr clean, sehr übersichtlich, sauber, es gibt keine Texturen im Hintergrund, ja, es ist schwarz auf weiß. Aber es ist sehr stylisch, finde ich. Also es ist reduziert, es ist minimalistisch. Und ich finde, die Bilder passen. Die Bilder die geben diese Kälte wieder und auch diese Bodenständigkeit dieser Welt. Ja. Du spielst normale Menschen, ja, die großartige Dinge tun. Und natürlich zum anderen, das ist so, was der Redakteur auch gesagt hat, jawohl, das passt. Zum anderen ist es natürlich auch die kostengünstigere Variante. Ja? Also ihr müsst es so, Ironsworn ist pay what you want auf Englisch.
Auf Englisch ist es pay what you want,
Das
ja,
heißt
das ist,
praktisch gratis.
genau, es ist im
Für
Grunde
die
ist
Deutschen würden
im
sagen
Grunde
gratis.
ist, ja.
Gilt auch als Gartenspiel. Und im Deutschen auch unser Preis ist, der Preis ist gar nicht stark, um Herrn Reuter zu zitieren, ja, mit 30 Euro in der Vorbestellung ist es unser zweitgünstigstes großes Rollenspiel, wenn ich es richtig sehe, nach
Ja, und es ist vom Umfang
Gloomhaven.
her ist es ja auch nicht wenig, ne? Es ist schon, also es wäre im Grunde sowas wie die Schwere See oder so, ne? Also in diesem Bereich reiht sich das so ein.
Ja.
Und es hat natürlich dieselben Kosten in der Herstellung wie alle anderen Rollenspiele auch für uns. Trotzdem ist natürlich dann irgendwie muss man irgendwie so einen Weg finden, ne? So einen Mittelweg zwischen, hey, es ist umsonst auf Englisch, aber auf Deutsch kostet es Geld. Ist schwer auszubalancieren, haben wir lange drüber gesprochen, wie wir das machen und wie wir da rangehen. Und da ist eben eine Variante, ne? Also je mehr du dann eben vom Lizenzinhaber zurückgreifst auf die ganzen Komponenten des Spiels, umso mehr kannst du natürlich auch gucken, dass du das ja etwas kostengünstiger anbieten kannst. Auch wenn meiner Meinung nach es völlig in Ordnung gewesen wäre, das für 39,95 zu machen, weil es ist einfach ein normales Spiel, ja.
Im Grunde ja. Im Grunde ist es wie alle Rollenspielbücher immer noch zu günstig.
Ja,
Aber
das
jetzt
auf
Bilder,
jeden Fall, ja.
muss dazu sagen, die Bilder sind jetzt kein Kompromiss. Ich finde die Bilder trotzdem gut. Sie sind nur anders. Man muss ein bisschen die Sehgewohnheit, da muss ich ein bisschen daran gewöhnen, weil es
Ja.
ungewöhnlich ist. Aber es
Es
gibt da
ist,
draußen offenbar sehr gute Bilder mit Leuten in Wikinger-Ausrüstung. Auch sehr diverse Bilder, erstaunlicherweise.
erst also, dass das diverser ist, als man von dem quasi Wikinger-Setting, ne, als der es immer gehandelt wird, ist schon sehr ungewöhnlich. Also das fand ich auch gut. Was ich noch im Kopf habe, ist in dem, ich glaube, es war so der Mud and Blood Podcast, der sich so um Grim and Gritty Rollenspiele kümmert. Der hatte noch darauf hingewiesen, dass er es sehr faszinierend fand, Fotografien zu sehen, weil er sich da stärker reingezogen fühlte in die Welt. Das fand ich auch sehr spannend und als Argumentation auch durchaus gerechtfertigt, ja.
Finde ich völlig legitim, ja. Und ich muss auch sagen, man kann, wie gesagt, es gibt sehr viele Berührungspunkte zur echten Welt. Ja. Sei es das Runenwerfen, sei es jetzt das Land, was, wie gesagt, was mich sehr stark an Island erinnert, wo man sagt, okay, da steckt was drin. Es gibt eben sozusagen Mammuts oder so. Es gibt also die das hat auch eben Wesen aus unserer Welt. Wenn du ein Pferd hast, ist das schon eine Sache. Das Pferd hat einen Namen, das Pferd ist dein Begleiter. Das sind, glaube ich, Sachen, die eben sehr bodenständig sind und glaube ich, ganz gut dir auch helfen, in diese Welt reinzukommen. Was für ein Solo-Rollenspiel übrigens auch wichtiger ist als für so ein geleitetes, weil der Spielleiter sozusagen ist ja sonst immer derjenige, der mir die ganze Zeit diese Welten näher bringt. Und wenn ich alleine bin, brauche ich Sachen, die mich festhalten kann. Wenn ich in einer völlig irren Welt bin, ist deutlich schwieriger, glaube ich.
Das stimmt, ja. Es gibt, wir kommen langsam zum Schluss. Der Presseclub findet heute nicht statt, wie ich gerade erfahren habe. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber trotzdem muss ich gleich mich an den Herd stellen, um zu kochen. Es gibt also noch letzte Fragen. Ich greife noch mal eine Frage auf, ob es einen besonderen Grund gibt, warum wir die Schrift auf dem Umschlag des Buches in weiß gemacht haben und nicht in dem
Da
Farbverlauf,
gibt es
wie auf dem Buch.
keinen besonderen Grund, es gibt einen einfachen Grund.
Ja.
Farbverläufe sind in diesem Hause nicht gern gesehen. Das ist schlicht der Grund.
Ja, hat uns, ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Also, das Spiel ist ja nicht nur auf Deutsch erschienen, es gibt es auch auf Spanisch. Ich bin gar nicht sicher, ob es eine französische Fassung gibt.
Spanisch kommt aber erst noch, ist noch
Sp
nicht
ah, Spanisch
draußen.
kommt erst noch. Okay, alles klar. Ja,
Komplett anders
die haben es, ja,
gemacht.
stimmt. Aber
Also
auch nett. Also,
auch irgendwie
auch eine
schön,
gute
ja.
Idee.
Nee, wir hatten sozusagen, wir sind hier keine besonderen Fans von Farbverläufen und Texturen sozusagen, die man einfach irgendwie da in den Text denkt. Wir mögen, Text ist okay an sich. Das ist noch, Text darf Text sein.
Es ist stimmt. Also, ne, wir gucken ja immer noch, was man so machen kann und so. Das ist so die Idee, ja.
Wir haben es jetzt, wie gesagt, es gab, sozusagen, wir hatten ja die Vorschaubild von Iron Sworn sozusagen ein anderes Cover gehabt, da war dann der Schriftzug rechts an der Seite und so. Das ist sozusagen das Cover, was ihr auf der Mappe sehen werdet. Ja, da sozusagen haben wir ein bisschen mehr verändert. Sozusagen bei dem Grundbuch haben wir uns jetzt stärker an dem Original auch orientiert. Die wir es ja auch innen gemacht haben, wir haben nicht viel geändert. Also bei halben muss dann auch beim Umschlag des Grundbuchs an den am Original orientiert. Ganz kleine Änderung. Sean Tompkins steht jetzt oben rechts, ein bisschen prominenter und der Farbverlauf ist verschwunden.
Ja.
Ja.
Es ist der, wie Dennis ja auch gerade schreibt, ne, der Farbverlauf ist sehr 90er, ja.
Ja.
Das stimmt, ja.
Es gibt da diverse Sprüche. Landet hier auf, ich habe einen Sinnspruch gelernt von einer Designerin. Den ich jetzt hier teile, ohne jetzt ihn auf Sean Tompkins anwenden zu wollen. Heißt, hat der Grafiker nichts drauf, macht er einen Farbverlauf. Das fand ich sehr einleuchtend, habe ich mir gemerkt. Deswegen
So
achte ich da
sieht's
drauf.
Aus, ja. Ja, es ist ganz spannend. Also man lernt ja so viel bei dieser Sache hier. Das kann man sich.
Ich hab vor allem viel gelernt, weil ich zum allerersten Mal mich als Layouter betätigt habe. Also Ich habe mir ja auch jetzt, sozusagen, um die Kosten noch kleiner zu machen, hat der Redakteur das Layout direkt mitgemacht. Der Preis ist so klein, den können wir mit bloßem Auge gar nicht mehr sehen.
In der Tat, ja.
Das heißt, das ist ein hervorragendes Übungswerk, weil dieses Layout so gut aufgebaut ist. Das Sean Tompkins hat es wirklich drauf, dass ich sehr viel gelernt habe darüber, wie ein Buch, ein gutes Layout von einem Buch funktioniert. Und ich eben auch sehr, also ich als jemand, der eher lernt, sozusagen, glaube ich, ich muss es ja auch nur umbauen. Ja? Das Layout habe ich ja nicht groß geändert, ich musste es quasi nur größer ziehen und gucken, Texte einpassen. Hatte den Vorteil, erstens, dass ich viel gelernt habe und zweitens, dass ich als Redakteur überall da so seine klassischen Probleme, wo Texte zu lang sind, um auf eine Seite zu passen, wo irgendwie na, ein paar Worte irgendwie falsch stehen, dass die Texte direkt umändern konnte. Ich als Redakteur darf ja einen Text umwursteln, wie ich will. Und so konnte ich dann den Text eben, glaube ich, sehr gut ins Layout einpassen und das hoffe ich, dass es euch gefällt.
Ich bin mir sicher, wie Patrick vorhin geschrieben hat, man kann es jetzt vorbestellen. Also es ist da. Ich setze auch gleich dann den Artikel online und dann gucken wir mal. Das ist dann unsere, ich glaube, die zweite Vorbestellung dann in diesem Jahr. Ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte gewesen sein, weil wir haben aus dem letzten Jahr irgendwie noch ganz viele Dinge, die so halbfertig sind, zu 80%. Und es wird auch nicht das letzte PBTA-Spiel gewesen sein. Insofern freut euch auf weitere Dinge, die bei uns erscheinen werden. Und dann sind wir mit unserem Morning Matters auch schon am Ende. Und ich vermute, dass ich gemeinsam mit Stefan noch den einen oder anderen Podcast machen werde, um das System noch ein bisschen mehr vorzustellen, um zu erklären, wie das funktioniert. Und wenn wir wirklich sehr viel Zeit haben, dann gibt es vielleicht auch mal die ein oder andere Spielsituation in dem Spiel, weil man kann das ja auch Koop spielen. Das ist ganz
Absolut.
spannend und ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert. Und das erinnert mich so ein bisschen an so eine Koop-Situation, wenn man Sherlock Holmes, das Kriminalkabinett, Koop spielt.
Würde ich uns gerne vor der Kamera sehen. Also mal zwei Charaktere gegen das Orakel und gucken, wie weit wir kommen.
Ja.
Und du kannst kein Paladin spielen diesmal.
Das stimmt, ja. Aber ich bin mir sicher, es gibt irgendwas anderes, was ich passenderweise dazu nutzen kann. Man kann ja einen Ritter spielen.
Bleib dran für das
Gerüstet.
Paladinartigste Iron Throne Spiel, was ihr
Ja.
bisher gesehen habt mit Daniel
Ja,
und
und die letzte Frage, die ich beantworte, diesen Twitch gibt es auch dann später als Podcast. Ja. Den gibt es auch dann später bei YouTube. Also man kann auch einfach auf den YouTube-Kanal von uns gehen. Da sind eigentlich alle Streams irgendwie drauf, die wir rausgebracht haben. Sehr gut. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle Leute, die jetzt schon Interesse an Ironstone haben und das Ganze vorgestellt haben. Ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns in diesem Monat darüber unterhalten. Und dann wünsche ich allen noch einen angenehmen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.